Wie war denn Ihre letzte Nacht so? Wie haben Sie geschlafen? Also bei mir ging es ganz gut. Ich bin mal wieder ohne langes Wachliegen durch die Nacht gekommen, ohne Schlafstörung, was nicht immer so ist. Und viele Menschen haben bei uns mit Schlafstörungen zu kämpfen. Es gibt eine Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die hat vor einigen Jahren festgestellt, dass 80% der Arbeitnehmer sagen, ja, mein Schlaf ist gestört. Um Schlafstörungen und andere Fragen des Schlafes geht es in einem neuen Buch der Schriftstellerin Theresia Enzensberger. Und die ist gerade in Los Angeles. Da ist es kurz nach 8 jetzt. Also guten Morgen, Frau Enzensberger. Grüße Sie.
Hallo, guten Nachmittag, muss ich ja bei Ihnen sagen.
Stimmt, wir haben es 5:10 gleich. Ich habe ja ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir Sie jetzt schon geweckt haben, weil Sie, wie ich Ihr im Buch entnommen habe, am besten morgens eigentlich schlafen. Wie war denn Ihre letzte Nacht?
Ja, meine letzte Nacht war eigentlich ganz in Ordnung. Ich habe Phasen, in denen alles reibungslos funktioniert und ich mich frage, ob ich mir das eingebildet habe, dass ich je Schlafprobleme hatte. Und dann habe ich wieder Phasen, in denen ich wochenlang ganz schlimme Probleme habe und nicht einschlafen kann und die ganze Nacht wach liege.
Ja, und Sie beschreiben auch, dass Sie manchmal mehrere Nächte hintereinander kaum Schlaf kriegen. Wie geht's Ihnen denn dann nach 2, 3, 4 Tagen mit kaum Schlaf?
Also an Tag 2 hat man so Adrenalin, glaube ich, von diesem Stress und funktioniert irgendwie noch ganz gut. Aber an Tag 4 wird man schon sehr verzweifelt, da stolper ich dann nur noch so durch den Tag. Mhm.
Und ich habe es ja schon gesagt, sehr viele Menschen haben Probleme mit dem Schlafen und wenn man sich Untersuchungen dazu anguckt, das haben Sie getan für Ihr Buch, die Zahlen der schlecht schlafenden Menschen steigen immer mehr an. Zum Beispiel hat sich der Gebrauch von Schlaftabletten seit 2010 verdoppelt. Was denken Sie denn nach Ihrem langen Nachdenken über den Schlaf, warum ist das so?
Also ich glaube, es gibt einmal die Vorstellung, dass der Schlaf so eine Art Privatsache ist. Das ist eine Vorstellung, die kommt aus der Geschichte der Schlafmedizin. Also dass das was so ganz Innerliches ist, was nichts mit der Außenwelt oder der Gesellschaft zu tun hat. Und auf der anderen Seite habe ich festgestellt, gibt es eine sehr genaue Vorstellung, wie der Schlaf zu sein hat. Also er soll ungefähr 8 Stunden dauern, er soll zu einer bestimmten Zeit stattfinden. Und das heißt, es ist doch sehr normiert. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich kann mir vorstellen, dass das Schlafbedürfnis viel individueller ist. Also weil unsere anderen Bedürfnisse, wie wir essen, wie wir Sex haben und so weiter, das ist ja auch ziemlich individuell verschieden. Und es gibt dann ziemlich schnell so den Impuls, das pathologisieren zu wollen. Also zum Beispiel gibt es in der International Classification of Sleep Disorders gibt es solche Sachen wie Jetlag Disorder oder Shift Work Disorder. Also sozusagen Leute, die nicht zu den Zeiten schlafen, wie das vorgesehen ist von der Gesellschaft, die werden dann sofort als krank abgestempelt. Mhm.
Dabei gibt es ja Gesellschaften, die in anderen Rhythmen schlafen, oder? Also Gesellschaften, in denen eine Siesta zum Beispiel üblich ist. Wobei das wird auch immer mehr zurückgedrängt, soweit ich weiß.
Genau, also und es gibt auch, da gibt es auch Studien dazu, es gibt Theorien darüber, dass sozusagen die Industrialisierung und der Arbeitstag dazu geführt haben, dass wir dieses biphasische Schlaf, also diese unterschiedlichen Schlafphasen einfach abgeschafft haben und normiert haben.
Also 2 Phasen zum Beispiel nachts und dann nochmal Siesta-Schlaf zum Beispiel. Sie haben jetzt gerade schon die Industriegesellschaft schon angesprochen und das ist ein wichtiger Gedankengang in Ihrem Buch, dass Kapitalismus und unser Umgang mit Schlaf bis hin zu den Schlafstörungen, dass da enge Zusammenhänge bestehen, ja?
Ja, also ich bin natürlich jetzt auch nicht die Erste, die sich das ausgedacht hat. Schon bei Marx geht es darum, dass sozusagen der Schlaf den Kapitalismus in eine Art Dilemma bringt, weil natürlich müssen wir schlafen, um ausgeruht zu sein und arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite kann man den Schlaf sozusagen kapitalistisch gesehen nicht fruchtbar machen. Also man kann, wenn man schläft, kann man nicht konsumieren, man kann nicht arbeiten, man kann auch nicht überwacht werden. Mhm. Also all die Dinge, die sozusagen in der Spätmoderne und im Kapitalismus von uns verlangt werden, sind im Schlaf ausgesetzt.
Ja, und komisch ist ja auch, dass, merkwürdig, obwohl wir so angewiesen sind aufs Schlafen, hat er ja einen so schlechten Ruf bei uns. Sie schauen sich auch politische Rhetorik zum Beispiel an und da ist Schlafen immer das Üble. Ja? Man muss wach sein, man muss wenigstens aufwachen wieder, man darf auf keinen Fall ein Schlafschaf sein. Warum wird eigentlich so schlecht vom Schlafen geredet?
Ja, das ist richtig, das ist erstaunlich. Ich hatte das vorher auch nicht so auf dem Schirm, aber das in der politischen Rhetorik ist es tatsächlich, geht es immer ums Aufwachen und naja, ich meine, der Schlaf ist natürlich, der wird dann irgendwie so mit Faulheit gleichgesetzt oder mit Dekadenz. Es gibt ja auch diese Idee, zum Beispiel ausschlafen muss man sich leisten können, man muss das sich erarbeitet haben vorher. Und das ist natürlich auch wieder der alte Mechanismus, dass man dann eben nichts leisten kann im Schlaf.
Mm-hmm. Es gibt ja auch einen neuen politischen Begriff, so ganz neu ist er auch nicht mehr, der Wokeness, also woke sein, wach sein. Das ist ja auch wieder so man darf auf jeden Fall nicht schlafen, sondern muss eben wach sein. Setzt sich da diese Abwertung des Schlafens fort, auch in diesem Woke-Begriff?
Also ich habe mir die Geschichte dieses Begriffs natürlich auch angeschaut. Schon Martin Luther King benutzt den und da geht es aber, ich habe das so ein bisschen so analysiert, dass es da ums Wachbleiben geht. Also weil zum Beispiel Martin Luther King redet viel darüber, dass man ist schon wach und man muss aber wachsam bleiben. Also man muss aufpassen, weil man sozusagen als jemand, der in einer als ein schwarzer Mensch, der in einer rassistischen Gesellschaft lebt, natürlich mit anderen Gefahren konfrontiert ist. Und ich habe das so interpretiert, dass das Wachsamsein sich darauf bezieht.
Ihr Buch zum Thema Schlaf ist jetzt gehört zum Auftakt einer neuen Buchreihe. Im Hansa Verlag erscheint jetzt die Reihe mit dem Übertitel Das Leben lesen. Da wird es neben Ihrem Schlafbuch jetzt auch neu ein Buch über das Alter von Elke Heidenreich geben. Also ich nehme an, Sie sind gefragt worden, ob Sie ein Buch über das Thema Schlafen schreiben möchten. Aber warum ist das denn überhaupt ein Thema für Sie? Hat das vor allem mit Ihren Schlafstörungen zu tun?
Also ich habe tatsächlich schon vor Jahren mal eine Reportage geschrieben, wo ich auch ins Schlaflabor gegangen bin, wo es darum ging, dass ich immer so viel geschlafen habe. Und heute kann ich darüber nur lachen. Aber auch damals hat mich eben interessiert, warum das so normiert ist. Weil natürlich Leute, die sozusagen zu viel schlafen, werden auch als faul gesehen oder die zum Beispiel spät schlafen. Es gibt ja auch einfach Lerchen und Eulen und Leute, die früh ins Bett gehen und spät ins Bett gehen und die spät ins Bett gehen und spät aufstehen, werden anders angeguckt. Die werden nicht als produktiv gesehen und als fleißig. Ich nehme an, deswegen wurde ich gefragt, ob ich dieses Buch schreiben will.
Sie haben ja auch viele andere Schriftstellerinnen gefunden, die über Schlaflosigkeit schreiben. Die Französin Marie Darrieussecq zum Beispiel, die hat ein ganzes Buch, Sleepless heißt das, von der Schlaflosigkeit geschrieben und hat die gefunden bei anderen Autoren, bei André Gide, bei Sylvia Plath, Susan Sontag, Franz Kafka. Und sie kommt sogar zu dem Satz, als ob Schreiben nicht Schlafen sei. Also als ob das nicht schlafen können und das Schreiben ganz, ganz eng zusammenhängen. Würden Sie dann auch so weit gehen?
Ich weiß es nicht. Ich fand in dem Zusammenhang interessant, dass man ja den Schlaf eigentlich gar nicht beschreiben kann. Also viel, was es an kultureller Produktion gibt über den Schlaf, geht dann ums Träumen zum Beispiel, also um den Inhalt des Schlafs. Weil der Schlaf an sich ist ja sowas wie eine phänomenologische Lücke. Also es ist eine Leerstelle in unserem Bewusstsein und insofern eigentlich literarisch sehr schwer zu verarbeiten. Deswegen, vielleicht hat sie recht, vielleicht kann man nicht schlafen und vielleicht passt der Schlaf nicht zum Literarischen.
Zum Schluss, ich habe eine besonders schöne Formulierung gefunden in Ihrem Buch zum Thema Schlafen und ich dachte jetzt auch, vielleicht kann man das auch als Mantra nehmen, als eine Art Einschlafhilfe, diesen Satz, denn der lautet ganz kurz, Schlaf ist eine Hingabe an die Fürsorge der Welt. Was meinen Sie damit eigentlich genau?
Naja, also es ist ja, der Schlaf ist eine Art Ohnmacht und ein Bewusstseinsverlust und insofern ist er natürlich auch ein Kontrollverlust und wir müssen ja vertrauen, dass wenn wir schlafen gehen, dass uns zum Beispiel niemand überfällt oder dass wir irgendeine Art von Schutz haben und insofern setzt es eine Art Vertrauen in die Welt voraus.
Also versuchen wir zu mehr Hingabe zu kommen an die Fürsorge der Welt mit dem Schlafen. Über das Schlafen schreibt Theresia Enzensberger in ihrem neuen Buch. Das heißt eben genau so, Schlafen, im Hansa Berlin Verlag erschienen mit 112 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und legen Sie sich jetzt eigentlich noch mal hin in Los Angeles?
Nein, ich erfreue mich jetzt meines frühen Aufstehens und gehe durch den Tag.
Okay, dann wünsche ich einen guten Tag.
Vielen Dank.